Deutschlandfunk Kultur. Kompressor.
Herzlich willkommen, Massimo Maio ist hier. Wir sprechen über diese One-Love-Binde, über die gerade jetzt zur Weltmeisterschaft in Katar alle sprechen hier in Deutschland, so fühlt sich zumindest an. Diese bunte Kapitänsbinde, die die FIFA ja verbietet, die die deutsche Mannschaft aber eigentlich gerne tragen würde, die sie jetzt aber doch nicht trägt, weil die FIFA das eben verbietet, auch wenn es nur eine bunte Binde ist. Wir wollen uns das genauer anschauen, weil da tun sich natürlich ziemlich viele Fragen auf. Zum Beispiel die, ob diese Binde wirklich so wichtig ist, dass wir da so viel drüber diskutieren müssen. Oder ist die eher banal? Wie wichtig sind allgemein vielleicht Zeichen und Symbole, wenn es um Protest geht und wie kann man die nutzen? Und eine große Frage, kann man für seine Werte einstehen, ohne sich deutlich zu positionieren? Der DFB-Chef Bernd Neuendorf, der sagt ja zu dieser Entscheidung, keine One-Love-Binde zu tragen, Folgendes.
Wir stehen zu unseren Werten, wir stehen zu dem, was wir gesagt haben und glauben, dass wir diese Werte auch künftig und während des Turniers weiter vertreten müssen und werden.
Ja, keine Binde am Arm, aber trotzdem die richtigen Werte im Innern. Was bedeutet das? Über all das habe ich gesprochen in unserem Kompressor-Spezial eine halbe Stunde lang mit zwei Gästen. Mina Kani, Journalistin und Performerin, queere Feministin, geboren in Teheran, lebt seit Jahren in Berlin. Mina Kani kam aber später zum Gespräch dazu, weil sie im Stau stand. Begonnen habe ich das Gespräch mit Jean Peters, der ist Mitbegründer des Pang-Kollektivs und damit sehr vertraut mit künstlerischen und symbolischen Protestaktionen. Und während wir gesprochen haben, da lief tatsächlich gerade genau live das erste Spiel der deutschen Nationalmannschaft in dieser WM gegen Japan. Und da wurde dann offensichtlich, dass Manuel Neuer als Kapitän wirklich keine One-Love-Binde trägt. Und ich habe Jean Peters gefragt, ob er denn eigentlich noch Hoffnung hatte, ob er sich das gewünscht hatte.
Ich glaube, das ist das Mindeste, was man sich wünschen kann. Wenn die jetzt gerade eben den Einspieler gezeigt haben, wo man sagt, wir stehen aber trotzdem zu unseren Werten, auch wenn wir sie nicht nach außen tragen. Da finde ich das, ehrlich gesagt, ziemlich peinlich, sich das zu trauen. Zu Werten stehen heißt ja eigentlich eben auch etwas zu tun, obwohl es einem selber vielleicht schadet. Also einem persönlich schadet, aber die Werte sind so wichtig, dass man bereit ist, dafür einzustehen. Mhm. Und da kann man sich doch fragen, bei so einem System wie der FIFA, die bekannt ist für Korruption, wie der auch dem DFB, der überhaupt nicht bekannt dafür ist, dass er sich sehr stark macht für Werte, sondern das immer nur behauptet, wie viel ist er dran. Ja.
Das klingt, als könnte das Zeichen dann doch tatsächlich von Bedeutung sein. Also wenn man so ein Zeichen einsetzt sozusagen in einer Situation, in einem Kontext, wo es auf Protest stößt, würden Sie denn sagen, diese Binde, ist die wirklich von Bedeutung oder ist sie eigentlich auch banal?
Puh, also ich glaube, da haben sich ganz viele über Stunden und Tage den Kopf zerbrochen, was könnte man für ein Minimalstzeichen machen, so dass man aber trotzdem die ganze Karosserie und das Karussell des Geldes und der Werbetreibenden und so bedienen kann und gleichzeitig trotzdem spielen kann, weil dafür werden die am Ende auch bezahlt und dafür bekommen die Einschaltquoten und so weiter. Und das ist, wenn man da drauf guckt, dann ist es ein System, was kaputt ist. Ja? Also wir gucken da auf ein hochkorruptes System, was von Anfang an nicht hätte nach Katar gehen sollen. Und das ist schon ein Signal, dass sie sagen, nö, dafür sind wir offen, wir gehen auch nach Katar. Das ist ein Zeichen, was man setzt, auch in den Medien. Und dann hinterher so auf so eine Bigotterie, auf so eine Art so zu gehen, zu sagen, ja, wir wollen jetzt die FIFA verklagen und wir prüfen das alles, wir sind ganz, ganz sauer. Ich kann Ihnen gerne nachher auch erzählen, wir haben ja ein bisschen recherchiert zusammen mit, ich arbeite auch als Journalist zum DFB und zur Lage von Fußball und der Gewalt gegen Frauen in Deutschland. Das ist, ich finde das ehrlich gesagt ein bisschen traurig, wie tief die Latte mittlerweile liegt.
Können wir gerne nachher drüber sprechen. Es ist spannend, dass Sie da so eigene Einblicke in die DFB-Welt haben. Nochmal zu dem Protest oder zu dem mangelnden Protest jetzt. Wir haben gesagt, das Spiel läuft gerade. Ja. Es gibt keine One-Love-Binde, aber wir haben gesehen, kurz vor dem Spiel gab es ein Mannschaftsfoto von der deutschen Mannschaft, wo sie sich alle den Mund zugehalten haben.
Ja.
Kann man ja auch jetzt wieder als Geste lesen, dass sie sagen, okay, wir tragen diese Binde nicht, aber wir lassen uns den Mund nicht verbieten oder ich weiß nicht, wie haben Sie das gelesen? Wie finden Sie diese Geste?
Na, ich finde das gut. Erstmal ist es gut, dass sie zeigen, gucken Sie, wir wollen doch eigentlich was tun und wahrscheinlich gibt es da auch intern Diskussionen. Ich stecke nicht in der Mannschaft drin, ich bin selber nicht auf dem Feld. Ich weiß nicht, wie die Gefühle da hoch und runter gehen und ob da, ja, wie die Diskussion war. Jetzt ist die Frage, wie weit werden die hinterher auch die Hand wieder abnehmen und öffentlich reden in Interviews? Wie sehr werden die eventuell auch Verträge mit Firmen kündigen, die ihre Arbeiterinnen und Arbeiter verknechten? Ja, wie sehr wird vielleicht Bayern München sagen, wir nehmen kein Geld mehr vom Hauptsponsor aus Katar an? Ja, also das ist ja nicht so, als wäre das irgendwie ein ganz neues Ding und plötzlich fällt es allen auf. Aber oft ist es so, dass eben durch solche Zeichen, in dem Fall der LGBTQ-Community, die zum Glück sich seit Jahren immer sichtbarer einsetzt und wo die Stimme immer klarer und deutlicher wird und dass wie so ein Einfallstor ist, ja, dass man sagt, wir gucken plötzlich auf ein Land, was Menschenrechte mit Füßen tritt. Und wir können nicht mal eine One-Love-Binde tragen. Und dadurch fängt man an, vielleicht auch über andere Dinge zu sprechen. Wie Korruption, wie eben Arbeiterinnen und Arbeiter, die dort gestorben sind. Ich glaube, über 6.500 Leute sind gestorben. Also das ist ja nicht nur das Einzige, ja, wo man drauf gucken muss. Und diese Symbole sind dann, nehme ich wahr, wie so Türöffner für Diskussionen, die dann erst beginnen sollten.
Und zumindest hier in Deutschland kann man ja sagen, dass sie auch laufen, diese Diskussion. Also ich meine, hier in Deutschland, ich habe das Gefühl, dass wir jetzt eigentlich in der WM-Berichterstattung vor allem über diese One-Love-Binde sprechen in den Medien, weniger vielleicht über die Mannschaft, also so nehme ich das wahr. Vielleicht konsumiere ich aber auch bestimmte Medien. Also das fände ich nämlich spannend, was jetzt die Frau Carney dazu sagen würde, Mina Carney mit einem bisschen vielleicht auch eben nicht nur deutschen Blick, sondern auch einen globaleren Blick, ja, weil das ja, man könnte ja sagen, eigentlich ist es vielleicht wichtiger, gar nicht für die deutsche Mannschaft so eine Binde zu tragen, sondern als internationales Zeichen. Oder wie sehen Sie das?
Ja, voll. Das erinnert mich auch in viel, viel, viel kleinerem Maße natürlich an die Spiele 68, die Olympiaspiele, wo die Black Panther die Faust nach oben gehalten haben. Das war ja auch ein Riesenaufschrei. Und ich freue mich auch total auf Mina Carney, auf ihre Perspektive.
Wir werden sie gleich hören.
Es ist eben ein internationales Tablett, ja. Und da werden nochmal Grundfragen und Grundwerte diskutiert. Und man muss aber auch gucken, was steckt denn dahinter? Also wie sehr sind dann doch am Ende wirtschaftliche Beziehungen miteinander verbunden? Und wo sind bestimmte Firmen bereit, auch da Zeichen zu setzen, die nicht nur symbolisch sind, sondern auch de facto existieren? Und wir können beobachten, wie in Deutschland, was auch die Politisierung von Unternehmensstrukturen oder man kann vielleicht auch sagen, das Kooptieren des Protestes durch den Kapitalismus jetzt einen neuen Trend bekommen hat. Ich weiß nicht, ob Sie sich erinnern an diese fingierten Coca-Cola-Plakate während der Wahlen in Deutschland.
Da
gab es so Fake-Plakate von Coca-Cola, dass sie gegen die AfD seien. Und das war ziemlich neu, dass dann plötzlich Coca-Cola offiziell gesagt hat, ja, das stimmt, das sind wir. Und dann hat plötzlich McDonald's und alle anderen haben auch gesagt, wir sind gegen Rechtsradikalismus. Und das gab es vorher so, erinnere ich mich zumindest nicht in dieser massiven, und ich glaube, das hat auch was mit den Social-Media-Abteilungen zu tun, weil die den Knopf am Drücker viel schneller haben als frühere PR-Abteilungen, die dann doch sagen, lass uns neutral bleiben und alle sollen unsere Produkte kaufen und so. Aber dieses Symbole setzen, die politisch sind, aus Unternehmensperspektive, und ich würde durchaus FIFA und auch den DFB als ein eher unternehmerisches Konstrukt sehen. Das ist neu. Ja? Also empfinde ich so. Jetzt ist nur die Frage, wie sehr sind die bereit, auch Verträge zu kündigen? Wie sehr sind die bereit, wirklich Druck zu machen und auch eventuell Konsequenzen zu ziehen?
Aber Sie sagen, die Symbole selbst, die können natürlich auch Veränderungen bringen. Das finde ich total spannend, da mal genauer hinzuschauen, weil Sie ja auch aus Ihrer Arbeit im PEN-Kollektiv natürlich viel mit Symbolen arbeiten, mit Zeichen, mit Plakativem. Sie haben zum Beispiel einmal das Logo des Innenministeriums benutzt.
Ja, nicht nur einmal.
Nicht nur einmal. Ich erinnere mich an diese eine Seite, die Sie kreiert haben, die schon ziemlich echt aussah. Man hat das Gefühl, man ist auf der Seite des Innenministeriums und da sagt dann Horst Seehofer, dass alle Flüchtlinge, die in Seenot geraten sind, in Deutschland Unterschlupf kriegen können. Da arbeiten Sie natürlich auch mit Zeichen, mit Symbolen. Was macht es denn so reizvoll mit solchen Zeichen zu arbeiten? Was kann man damit bewirken?
Ja, das ist das Spiel mit Autoritäten im Endeffekt. Und Symbolik und Zeichen sind eben oft da, um Autoritäten zu zementieren. Also es geht vom Arztgespräch, wo er einen weißen Kittel hat und man sieht, das ist ein Zeichen, der Typ weiß mehr. Der hat weiße Haare, ist ein Mann und so weiter. Das spricht alles für in unserer Zeichensprache für Autorität. Das geht aber auch bis hin zum Pass. Ja? Unser Pass ist eigentlich eins der repressivsten Zeichen, die wir alle haben und mit denen wir agieren können und uns Zugang schaffen eben zum Flugzeug, wo andere Leute keinen Zugang haben und ihr Leben aufs Spiel setzen müssen, wenn die vor Krieg flüchten. Und auch da haben wir mal mit dem Pass gespielt und da ein Foto reingeschmuggelt, wo wir das Bild von der damaligen Ministerin Mogherini reingeschmuggelt haben, gemorpht mit einer aus unserem Team, und plötzlich konnten zwei Menschen mit demselben Pass über die Grenze gehen. Also das ist Symbolik, die dann real wird, und zwar existenziell real. Mhm. Ja. Ich freue mich gerade total, weil Mina angekommen ist.
Genau.
Ich winke erstmal hier im Studio. Schön, dass du da bist.
Unsere zweite Gesprächspartnerin Mina Kani ist auch hier. Herzlich willkommen, Mina Kani. Ja, hi. Ich hier einmal. So, hallo.
Hallo.
Ja, schön, dass Sie angekommen sind, dass Sie es geschafft haben zu uns. Sie standen im Stau. Wir haben gerade schon angefangen zu sprechen und schon einiges besprochen. Ich hole Sie vielleicht gleich mal rein und frage Sie, wir haben ja hier das Spiel laufen. Wir haben die Fernseher über uns, wie Sie sehen, und sehen das Live-Spiel Deutschland gegen Japan. Und haben natürlich gesehen, dass Manuel Neuer keine Binde trägt. Ich weiß nicht, wie ist das für Sie, Frau Kani? Haben Sie immer noch darauf gehofft, dass er eine trägt? Wäre es wichtig für Sie gewesen, dass da so eine One-Love-Binde tatsächlich auf dem Feld auftaucht?
Ich habe es gehofft, tatsächlich. Ich habe es gehofft, dass das doch getragen wird und dass man sich dafür einsetzt, tatsächlich.
Ja, ja. Können Sie sagen, warum das für Sie so wichtig ist? Wir haben gerade schon drüber gesprochen, inwiefern so eine Binde tatsächlich Relevanz hat oder inwiefern sie auch banal ist. Wieso würden Sie sagen, es ist wichtig?
Es ist vielleicht, in Deutschland wäre es vielleicht banal. Es ist Kommerz, es ist halt mittlerweile auch eine Normalität, dass Leute sowas tragen. Das ist ja, symbolisch, das ist auch ein bisschen Lifestyle-mäßig und so weiter und so fort. Aber jetzt ist es in Katar halt nicht so. Es ist in Katar auf jeden Fall ein Zeichen von Widerstand. Das ist auch, das passiert auch in einer Situation, wo auch andere Themen jetzt dabei sind, also auch andere Bevölkerungen auch über andere Themen halt da diskutieren und auch überhaupt die Diskussion da ist, ob es okay gewesen ist, dass diese WDM da stattfindet. Und wenn man dahin fliegt und dieses Spiel spielt, ist auch vielleicht jetzt okay, aber dann halt nicht mit dieser Attitüde, dass es da normalisiert wird, was da gerade läuft. Und deswegen habe ich das gehofft, dass man schon sich dafür einsetzt und das trägt. Und diesmal halt nicht nur symbolisch, sondern dass es auch vielleicht ein bisschen Konsequenzen hat. Aber die wären auch nicht so groß gewesen.
Okay, das heißt, Sie sagen eigentlich, man müsste diese Privilegien, die man vielleicht auch hat als deutsche Mannschaft oder auch englische oder andere europäische Mannschaft, dass man damit ein Vorbild sein sollte und Zeichen setzen sollte, auch wenn es nur ein Zeichen ist.
Ja, weil die anderen gucken ja auch nach Westen, nach westliche Gesellschaften, und man, also bei uns ist es zum Beispiel im Iran so, gerade läuft ja auch eine revolutionäre Bewegung und die Mannschaft ist da und die Mannschaft wird da beschimpft, weil sie da ist, im Stadion. Also Leute kaufen Tickets, gehen dahin, um sie zu beschimpfen. So, oder auch sowohl, obwohl sie ja geschwiegen haben und diese Nationalhymne nicht gesungen haben.
Ja.
Aber das ist halt zu wenig. Also das ist, dass man diese Perspektiven so ein bisschen miteinander vergleicht, und das ist ja auch so, dass zum Beispiel bei uns im Iran sagen ja viele Leute, sehr oft haben wir nach diesen Bewegungen und diese Errungenschaften, diese Bewegungen im Westen geschaut, was man alles da erreicht hat für die queere Gesellschaft, für die Frauen und so weiter und so fort. Wir schauen dahin, danach und gucken, was da alles möglich ist, und dann sagen wir, okay, bei uns ist es auch möglich. So. Und wenn sie sich aber schon so ein bisschen wegen, warum auch immer, bisschen sich zurückziehen und sagen, ist ja auch okay, wenn es halt in Katar, was ist das dann der nächste Schritt? Will man in Nordkorea jetzt nächste WM spielen? Will man das im Iran machen, bevor das zu einem Umsturz gekommen ist? Solche Fragen stellen sich, und Leute werden auch so ein bisschen, enttäuscht halt.
Mhm. Würde ich gerne noch mal genauer drauf eingehen, gleich auf diesen Protest der iranischen Spieler, die da stumm gewesen sind. Wir können ja noch mal kurz reinhören. Vielleicht, das war vorgestern, da hat Iran gegen England gespielt und es klang dann so. Also da läuft die Nationalhymne. Aber die iranischen Spieler bleiben stumm und man hört ganz viele Pfiffe. Hier in Deutschland war das ja so, Frau Kani, dass das viele als sehr mutig eingeordnet haben, im Vergleich eben zur deutschen Mannschaft, die sich nicht traut, die Binde zu tragen. Wie wurde das im Iran wahrgenommen?
Im Iran wurde das zelebriert, dass sie nicht gewonnen haben, dass sie verloren haben. Tatsächlich, auf der Straße sogar. Das ist auch einmalig in der iranischen Geschichte, dass das passiert ist. Obwohl ja iranische Feministinnen schon seit Jahren dazu aufgerufen haben, dass man diese männliche Sport, also auch allgemein Sport, weil es männlich ist, weil es auch eine männliche Sichtbarkeit hat, weil Frauen halt nicht zugelassen werden im Stadion und so weiter und so fort, dass es halt boykottiert wird, vor allem in internationalen Wettbewerben und so weiter und so fort. Es wurde niemals so richtig von der Bevölkerung mitgetragen. Ein Teil iranischen Frauen haben sich dafür mobilisiert, aber nicht von der kompletten Bevölkerung wurde das nicht mitgetragen, immer mit dem Vorwand, ja, das ist ja das Einzige, was wir noch haben und wir so ein bisschen uns feiern und ist das alles und das ist ja unsere nationale Mannschaft. Jetzt wird es tatsächlich als eine staatliche Mannschaft gesehen, weil es eben Fußballer wie Ali Daei, Ali Karimi sich zum Wort gemeldet haben, auch andere, die halt nicht in Deutschland so bekannt sind wie Yahya Golmohammadi und so weiter und so fort. Sie sind aber bekannte Fußballer, ehemalige Fußballer, die halt, für die man auch wirklich, ne, man die auch respektiert. Und die sind entweder auf der Flucht jetzt oder unter Druck, sehr hart. Und sie äußern sich in sozialen Netzwerken und sagen, auch wenn wir ermordet werden, ist egal, jetzt wir können jetzt, es gibt kein Zurück mehr. Sogar die Tochter von Ali Daei hat sich zum Wort gemeldet. Also sie ist ja, glaube ich, 16, 17 erst. Und dann gehen sie erstmal, haben sie sich getroffen vor, noch bevor sie in Katar nach Katar geflogen sind, haben sie sich mit Ibrahim Raisi getroffen. Der ist ja der Präsident der iranischen des iranischen Staates. Und der ist ja auch mitverantwortlich, nicht nur für die Repressionen jetzt, auch für die Ermordung tausenden politischen Gefangenen 1988. Mhm. Sie haben sich mit dem getroffen und dann waren sie da und dann haben sie diese symbolische Akt gemacht. Es wurde nicht präzisiert, es wird auch, glaube ich,
okay.
Nicht
und passiert. Es kann kein Zeichen sein, dass es irgendwie, also könnte man ja hier von hier so lesen, dass vielleicht junge Männer, die gerne Fußball schauen und für die vielleicht Vorbilder sind, so eine iranische Nationalmannschaft, dass wenn die schweigen, dass man dann irgendwie auch ins Denken kommt?
Im Iran weiß ja jeder, worum es geht. Also wir wissen ja alle, worum es geht und es gibt ja Leute für und gegen, aber es gibt nichts dazwischen. So. Erstmal das. Und vielleicht konnte man sagen, okay, im internationalen Kontext ist es halt wichtig, dass sie geschwiegen haben. Aber eben, weil sie sich vorhin so getroffen haben, also es ist für die iranische Bevölkerung erstmal zu spät, zu feige, um das so plopp zu formulieren. Und auch irgendwie, man weiß nicht, was wollten sie eigentlich damit aussagen? Was war die Aussage?
Ja.
Ist es halt, ja, wir sind so ein bisschen betroffen von der Stimmung? Oder warum? Es war unklar, es war unverhältnismäßig zu dem, was gerade im Iran passiert. In Mahabad werden ja Leute massakriert. In dem Sinne war was man ja vom Iran aus verlangt hat, geht überhaupt nicht hin. Und das ist halt, das ist ja, wie gesagt, nach jedem Tor haben die Iraner geschrien und das gefeiert. Sie haben auch vorhin schon gesagt, jetzt die britische Mannschaft spielt für uns. Wir wollen, dass sie gewinnen.
Wow.
Ja, eine sehr spannende Perspektive, die Mina Kani hier einbringt, die in den deutschen Medien nicht so präsent gewesen ist. Da wurde die iranische Mannschaft ja eher so als besonders mutig bezeichnet nach ihrer Protestaktion. Im zweiten Teil unseres Gesprächs haben wir über die Rolle der Kunst bei Protesten gesprochen. Erstmal aber wollte ich mit Mina Kani noch eine grundlegende Frage besprechen, weil als sie von dem Protest der iranischen Fußballmannschaft gesprochen hat, da wurde klar, dass da natürlich Einzelne auch rausstechen, die sich besonders vehement kritisch äußern. Und ich wollte von ihr wissen, wie sie das denn sieht, inwiefern es denn individuellen Protest braucht, individuellen Mut und inwiefern man doch Gruppen braucht oder Institutionen, um erfolgreich zu sein mit Protesten.
Ich meine, die Debatte läuft ja schon seit Monaten im persischsprachigen Raum darüber, dass es was das für ein Unding ist überhaupt. Ist unvorstellbar für Iraner, dass dieser Wettbewerb gerade in Katar stattfindet. Weil ja Katar ja auch ein Verbündeter des iranischen Staates ist, erstmal. Und zweitens, weil es ja auch zeigt, dass sowas möglich ist, dass es normalisiert wird, zum Beispiel auch, FIFA-Chef hat auch gesagt, drei Stunden kann man auf Alkohol verzichten. Wobei es überhaupt nicht ums Verzichten geht. Es geht ja darum, dass es dadurch normalisiert wird, dass halt solche Verbote gibt. Mhm. Und weil wir eben schon seit Jahrzehnten schon mit solchen Verboten halt auskommen müssen und damit leben müssen und jetzt auch langsam so reicht es halt die Attitüde der Menschen im Iran und die Haltung, ist es halt für uns eine sehr, sehr problematische Situation sowieso, dass gerade diese WM in Katar stattfindet. Wenn es zum Beispiel jetzt in woanders stattgefunden, ne, wenn es in Europa wäre, hätten wir auch mehr Spielraum zum Beispiel durch Fußball oder durch diese WM auch Sichtbarkeit zu schaffen für die iranischen Protestierenden. Das ist einmal ein Aspekt. Was jetzt zeigt, dass ja, eigentlich sollte halt eine Es ist ein kollektiver Kampf, dass einzelne Personen können das mittragen, können auch dazu mehr was beitragen, wenn sie halt eine Reichweite haben, wenn sie halt nur symbolisch was darstellen und so weiter, auch mehr Menschen repräsentieren als nur sich selbst. Mhm. Aber alles in allem ist es ja schon eine kollektive Angelegenheit. Das betrifft ja uns allen. Mhm. Und es ist ja was gerade halt ich selber von vielen Freunden aus meinem Freundenkreis und Menschen im Iran höre, ist, dass es mega enttäuschend ist. Das ist auch, dass sie auch davor Angst hatten, bei den Protesten, gleich kommt das mit dem WM in Katar und dann wird es da mehr Öffentlichkeit geben als für die iranische Revolution jetzt.
Ja, ja. Jean Peters, an Sie die Frage, also auch diese Frage nach dem Individuum, dem Mut von Individuen. Es gab ja auch jetzt diese Debatte, also dass Manuel Neuer vielleicht auch einfach diese Binde hätte tragen können oder andere Kapitäne und sich über die Verbände hinwegsetzen können. Also inwiefern braucht es den Mut von einzelnen Personen für so einen Protest? Oder inwiefern ist es auch wichtig, dass man immer erst irgendwie die Geschlossenheit weiß und damit man dann besonders stark vorangehen kann?
Naja, also es braucht den Mut von den Privilegiertesten als erstes, ne? Also ich würde niemals sagen, eine Person, die vielleicht 5 Kinder hat, Hartz IV, unter Depressionen leidet, dass die doch bitte auch noch demonstrieren soll. Oder dass hier du bist doch schwarz, warum gehst du nicht auf die Black Lives Matter Demo? Nein, die haben genug Repression im Alltag. Und das ist leider ein Phänomen, was wir beobachten können, schon immer in allen sozialen Kämpfen, dass das Aufbegehren als Individuum gegen Repression sich eigentlich nie lohnt. Wenn man in Deutschland gegen Nazis kämpft, wird man jahrelang Morddrohungen bekommen. Mhm. Wenn man sich einsetzt für Reisefreiheit, was ein Menschenrecht ist, erstmal, dann bekommt man Morddrohungen. Das heißt, es lohnt sich für das Individuum leider nicht, gegen autoritäre und repressive Strukturen aufzubegehren. Ich möchte, mir blubbert etwas. Die haben nämlich eben gesagt, wir sehen da gar keine Symbole bisher. Das ja. Sie meinten damit die One Love.
Ja, ja, genau, klar.
Wir sehen unheimlich viele Symbole. Wir sehen die Deutschlandflaggen. Wir sehen gröhlende Männer. Und da habe ich sofort den Eindruck, ich würde gerne die großen Philosophen von Slime zitieren. Deutschland muss sterben, damit wir leben können. Also Deutschland, ich hoffe, die verlieren heute. Und wir wissen ja auch, dass durch die Nationalmannschaft, durch die letzte WM, wo so viele Deutschlandflaggen in den Straßen waren, auch die rassistischen Übergriffe parallel gestiegen sind. Mhm. Also diese Symbole in den Straßen haben direkte Auswirkungen auf Menschen, auf ihre Existenzen, auf ihre Familien, auf die Angst, zur Schule zu gehen. Und da müssen wir wirklich, also ich finde das bedrohlich, ja, eigentlich.
Ja, was, okay.
In dieser machistischen Fußballkultur, dass da so einfach mal die Deutschlandflagge als großes, tolles Symbol.
Genau, wurde auch sehr viel drüber gesprochen in den letzten Jahren natürlich, wie sehr man das vertreten kann, irgendwie mit großen Deutschlandfahnen durch die Straßen zu laufen und sie zu schwenken, dass Deutschland sterben muss, damit wir leben können. Das ist ein Slime-Zitat, das man natürlich auch sehr kritisch sehen kann.
Es gibt noch mehr Deutschland verrecke oder Deutschland. Oder,
genau.
Also da können wir noch lange drüber reden.
Genau, können wir viel drüber reden. Das ist eine relativ radikale Position. Aber
Deutschland verrecke forever gibt es auch.
Gibt es auch, okay. sprechen wir über künstlerische Maßnahmen bei Ihnen, Jean Peters, die also die Sie ja in dem Pen-Kollektiv sehr viel haben, also durch Kunst Proteste herbeizuführen oder sich eben zu wehren. Hätten Sie dann eine Idee, also der DFB hat das ja nicht so richtig geschafft, wie Sie als Pen-Kollektiv vielleicht hier aufgetreten wären in so einem Spiel?
Ja, ich würde, was wir mit Peng machen, und hier ein Shoutout an die ganz tollen anderen, wir sind gerade, werden kommen immer mehr Leute zu Peng, die sind ganz, ganz großartig und ganz liebe Grüße an der Stelle. Was wir da machen, ist ja, würde ich die Hörerinnen gerne einladen, mal so zu denken. Das ist so ein bisschen Gymnastik im Kopf, dass man Macht als Medium denkt. Also, dass wir, wenn wir künstlerisch arbeiten, dass wir uns überlegen, wo gibt es Machtsymboliken, Machtperformances, also wie trete ich auf, wie ist die Architektur, und das Macht, dieses relativ abstrakte Etwas, wo Menschen über andere Macht ausüben können, dass das eigentlich das Medium ist, mit dem wir, an dem wir drehen, auf dem wir malen, ja, auf dem, das ist sozusagen die Medienwelt, ist die Leinwand, auf der wir dann mit sozusagen Umkehrungen arbeiten. Deswegen klauen wir dann die Stimme von Autoritäten, wie den Ministerien, wie irgendwelche Bundesämter, unter deren Namen wir dann bei Unternehmen anrufen und mit denen Interviews führen, und plötzlich öffnen sich alle Türen und wir merken, was eigentlich möglich wäre. Das ist quasi diese performative Kunst, die wir da machen. Ja? Und wenn die mich fragen, was sollte der DFB machen? Ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass die, also was, das ist ja das Mindeste, dass die Binde tragen, natürlich. Die sollten eigentlich noch viel weiter gehen. Ich finde das ein bisschen peinlich und bigott, dass sie auch gleichzeitig die Verträge fortführen mit Firmen, die Menschenrechtsverstöße begehen und so weiter. Also und in der Korruption hängen bleiben. Wir haben die als mit Korrektiv ja auch konfrontiert. Und gefragt, sagen sie, wollen die was dazu sagen, dass es Schweigepflichterklärungen gegen Frauen gibt, also Spielerinnen, Frauen, Spielerfrauen, die da, wo Gewalt gegen Frauen existiert, und die sagen irgendwie PR-sprechmäßig, wir sind für Vielfalt und so, völlig am Thema vorbei. Also das ist sehr, sehr peinlich und bigott.
Und wie kann die Kunst da jetzt rein?
Was, ja, aber kann was, die Kunst was da könnten machen? Die machen? Also wenn die mich beauftragen würden, würde ich zum Beispiel mal vorschlagen, dass die Namen der verstorbenen Menschen, die Stadien gebaut haben, auf die Trikots drucken, ja, dass sie die da nicht mit den Namen der Spieler sind. Also ich kann mal ein paar vorlesen. Das ist zum Beispiel Kalyenda Ramesh oder Binod Kumar Su oder Suyan Mia, Kubir Singh Bik, Gal Singh Rai, Yam Bahadur Rana, Mohammed Zuman Mia, Manjur K. Patan, Rayavula Devarajam. Das waren jetzt ein paar von über 6.500 Namen, die nicht gehört werden, wo Katar bis heute nichts zu sagt, weil die sagen, waren natürlich auch tot, dass sie da gestorben sind, wir wollen nicht. Und das wird nicht thematisiert.
Das wird nicht thematisiert, ja genau. Das ist auch ein besonderer Moment, diese Namen dann zu hören. Mina Kani, die Frage an Sie, wenn wir über diesen künstlerischen Protest sprechen, spielt es im Iran zum Beispiel gerade noch eine Rolle oder ist es in so einer Situation, wo es um pure Gewalt von Staatsseite ausgeht, dann so, dass die Kunst da eigentlich jetzt erstmal nicht mehr so eine Rolle spielt, wenn es um Protest geht?
Nee, umgekehrt. Umgekehrt. Wir haben gerade, seit Wochen sehen wir so viel wirklich auch gut gemachte Kunst. Wenn es um Revolutionslieder geht, also es werden ja immer weitere, entweder neue gesungen oder neu geschrieben und gesungen. Und es gibt ja Kunst auf der Straße gerade, sehr viel. Also es ist sowieso die Art und Weise der Protesten, wenn man es auch genau mal hinschaut, sind sehr performativ. Also sie übernehmen sehr viel von Kunst auch. Und zum Beispiel, es gab ja eine Szene von einer von diesen Ermordeten in Balochistan. Es wurde dann nach der Ermordung, als der Name schon bekannt wurde, der heißt auch Khodanur Lajai, wurde ein Bild von ihm veröffentlicht und ist sofort viral gegangen, weil vor einem Jahr, bevor er ermordet wurde, wurde er gefoltert auf der Straße und es wurde fotografiert, wie er dann so gefesselt wurde an einem Stangen und aus Wasser halt so konnte das Wasser nicht nehmen, aber dann stand da auch sogar ein Wasser, so eine Art provokative Art und Weise, Menschen auf der Straße zu foltern, um andere auch noch abzuschrecken. Jetzt sieht man dieses Bild überall. Mhm. Also Leute performieren das innerhalb der Universitäten auf der Straße. Es gibt Tausenden von Bildern von Menschen, die genauso sitzen mit einem Wasser oder ohne halt. Mhm. Aber sie zeigen, okay, jetzt sind wir alle Rodanur. Und wir werden dieses Bild so weit, wir werden es für uns, für unsere Zwecke, also dann wieder neu geben.
Genau. Also Bilder und Zeichen sozusagen auch, um Gemeinschaft zu stiften, um sich miteinander zu identifizieren.
Genau. Das ist jetzt die Zeit der Kunst, übrigens sagen viele, weil ja systematisch die Freiheit der Kunst im Iran ja systematisch all diese Jahre verhindert wurde. So, jetzt ist es in der Freiheit der Menschen auf der Straße. Wenn sie jetzt sich die Freiheit nehmen, dann ist dann Kunst auch möglich zu erschaffen. Das sagen viele jetzt zum Beispiel.
Ich habe auch gesehen, es gibt diese Gruppe Kollegen von uns, wenn ich das sagen darf, weil die künstlerisch arbeiten, die haben ein Komitee gegründet, offiziell vom iranischen Staat, der dafür da ist, diese Turbane oder diese Mützen wegzuschlagen. Also das ist eine neue Sportart, die sich entwickelt hat und die bei Twitter hat die gleich gesperrt, wir haben ein neues Konto aufgemacht und im Namen des iranischen Staates dazu aufrufen, den Mullahs die Mützen
tatsächlich, also sie zeigen, also es kam ja von Menschen selber, das war eine zum Beispiel eine performative Art der Demonstration, auch so ein bisschen lustig und so weiter und so fort, sodass Leute auch ein bisschen mehr Energie bekommen. Und da, es hat sich so rasch verbreitet, Leute haben es einfach so gemacht. Man muss ja auch gucken, es muss immer organisiert werden, weil während jemand das macht oder während zwei Leute das machen, muss ja andere das auch aufnehmen.
Ja.
Und darüber hinaus wurde halt quasi das so manifestiert. Ja. So, ey Leute, wenn ihr das machen wollt, nehmt immer drei Leute mit, geht nicht alleine, macht dies, macht das. Und
Das finde ich total spannend. Das finde ich spannend, weil wir jetzt hier so lachen und es auch irgendwie zeigt, was für eine Rolle auch der Humor wahrscheinlich spielt. Ne? Also, dass es da auch irgendwie eng zusammengeht in so einer Sphäre von Kunst und Zeichen. Wie würden Sie das sagen, Wiener Kahn?
Ja, das ist, mir tut es immer so leid, dass man jetzt viele hier nicht Farsi hören können, lesen können und schreiben können und verstehen können, weil die Sprache der Protestierenden im Iran ist so viel Humor drin, es ist so viel Rhetorik drin. Mhm. Wir versuchen ja zu übersetzen, aber es ist nicht manchmal wortwörtlich zu übersetzen. Man muss ja auch noch einen Paragraph dazu schreiben, damit man überhaupt so ein bisschen, aber zum Beispiel, es gibt eine Parole, um nur ein Beispiel zu geben. Es gibt eine Parole, die sagen, die Frauen rufen, ich bin die emanzipierte Frau, und die Männer rufen, du bist belästigend, du bist unbrauchbar oder du bist halt, keine Ahnung, nutzlos. Mhm. Und womit sie da spielen, ist es, auf Farsi heißt es, Sana Azade Manam Histoi Harze Toi. Harze ist ja das, was ich dann hier in diesem Kontext unbrauchbar übersetze. Was aber, was ja der Hintergrund dieser Parole ist, ist ja, dass der Staat immer die Frauen, die so offen waren, in Klammer Huren bezeichnet hat. Und das heißt in dem Kontext Harse. Also Harse, wenn es bezüglich Frauen benutzt wird, heißt es dann in dem Sinne Nutte Hure. Mhm. Wenn du aber das gegenüber einem Staates sagst, ist ja, macht ja nicht diesen Sinn mehr, sondern es gibt da nur zwei Doppeldeutigkeit. Und zwar, das heißt in dem Moment, du bist nutzlos, du bist unbrauchbar. Das heißt, auf Farsi sagen viele zu Frauen, die so offen sind, nutzlos, unbrauchbar, schmutzig, dies, das, alles. Ja, ja. Sie haben das für sich so übernommen, dass sie sagen, dass die Frauen da rufen, ich bin eigentlich emanzipiert, du bist nutzlos, du bist belästigend auch. Und auch, dass mit diesem Element, du belästigst mich gerade.
Das ist ein schönes Beispiel dafür, wie man Zeichen auch umwerten kann und wie man sie sich selber aneignen kann. Ja. Das ist ja auch spannend, in dem Fall jetzt, wenn wir über die WM sprechen, dass eigentlich das ja die FIFA war, die jetzt diese One-Love-Binde so groß gemacht hat. Also wenn die FIFA da kein Verbot ausgesprochen hätte, dann würden wir jetzt auch nicht über die One-Love-Binde sprechen. Also da ist auch das Zeichen sozusagen, ja, wahrscheinlich vielleicht auch unfreiwillig dann so groß geworden. Ich würde jetzt auch gerne den Bogen schlagen zum Anfang von unserer Sendung, weil jetzt haben wir so viel darüber gesprochen, wie Zeichen genutzt werden und wie sie auch effektiv genutzt werden, wie Sie das jetzt auch gerade gesagt haben, Mina Kani. Und ich würde, weil Sie am Anfang nicht da waren, Frau Kani, noch einmal den DFB-Präsidenten zu Wort kommen lassen, wie er sagt, dass man, auch wenn man keine Binde trägt, man trotzdem zu seinen Werten stehen kann. Wir hören mal, was er dazu sagt.
Viel Glück. Wir stehen zu unseren Werten, wir stehen zu dem, was wir gesagt haben. Und glauben, dass wir diese Werte auch künftig und während des Turniers weiter vertreten müssen und werden.
Für Sie zum Schluss die Frage, Frau Kani, also der DFB-Präsident sagt quasi sinngemäß, man braucht keine Binde, wir brauchen dieses Zeichen gar nicht vor uns herzutragen, wir müssen die Fahne gar nicht schwenken, sondern wir haben es bei uns in unserem Herzen. Süß, wie geht das für Sie zusammen? Kann man für seine Werte einstehen, ohne dass man sich zu ihnen positioniert?
Nee, gerade eben in dieser Zeit nicht. Ich glaube, man muss ja auch da wirklich ehrlich sein und sagen, worum es geht. Es geht ja um Profiten. Und es geht darum, dass man so viel wie möglich jetzt Fußball daran verdient man gerade sehr viel. Und man kommt ja mit so Aussagen wie, ja, es ist aber nicht politisch, es ist Fußball und das alles. Fußball war immer politisch, ist immer noch politisch, auch wie es halt finanziert wird und so weiter und so fort. Also es hat auf jeden Fall mit politischen Ökonomie was zu tun und so weiter und so fort. Also auch diese Entscheidung, das in Katar zu spielen, dass das da stattfindet, ist auch eine politische Entscheidung in einem Kontext, wo viele halt dagegen sind. Solange solche Sachen debattiert werden, solange Leute dagegen oder dafür sind, ist es halt eine politische Diskussion. Und man kann einfach nicht Werten in sich tragen. Das ist vielleicht so ein bisschen, das sagen zum Beispiel, das hat auch ein Kontakt von mir aus dem Iran gesagt, vor 2 Tagen, Mina, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass die europäischen Menschen verlernt haben, zu kämpfen und für ihre eigene Werte zu stehen. Die haben jahrelang das alles als westliche Werte verkauft, jetzt stemmen wir dafür und sie lassen uns auch teilweise im Stich. Das heißt, du musst ja nicht dein Leben riskieren.
Ja.
Aber eine gelbe Karte kannst du doch ein bisschen. Also worum geht es denn? Wenn es nur um eure Profiten, um eure Aufbegehren aufsehen geht, warum müssen wir uns daran beteiligen? Warum müssen wir da hinschauen und gucken, wie ihr gefeiert wird oder wie ihr daran verdient und so weiter und so fort? Das ist halt eine berechtigte Frage. Man kann diese Werte nicht in sich tragen.
Mina Kani war das, Journalistin und Performerin mit Wurzeln im Iran und mit sehr engem Draht zum Iran. Und Jean Peters, Kunstaktivist und Mitbegründer des Peng-Kollektivs. Wir haben gesprochen hier im Kompressor-Podcast.